Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu diesen Zwischentönen begrüßt sie Michael Langer und zu Gast ist heute bei uns der 1944 geborene Schweizer Schriftsteller und Essayist, der Philologe und Publizist Iso Kammertin. Er war ordentlicher Professor für rätoromanische Literatur und Kultur an der ETH und an der Universität Zürich. Er lehrte und forschte über sprachlich-kulturelle Minderheiten sowie über die Kulturgeschichte des Alpenraums. Darüber hinaus war er als Literaturkritiker tätig. Er moderierte die Sternstunde Kunst beim Schweizer Fernsehen, wo er schließlich auch Leiter der Kulturabteilung war. Und heute, als freier Autor, veröffentlicht er zur Freude seiner Leserschaft noch immer schöne und gescheite Bücher. Seien Sie herzlich willkommen bei den Zwischentönen, Iso Kammertin. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Langer. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich gefreut, bei einer Sendung dabei zu sein, wo man nicht im Sekundentakt anfangen und schließen muss.
Und wir haben uns gefreut, dass Sie die Einladung angenommen haben. Herr Kammertin, es würde sich lohnen, auch noch einmal über Ihre älteren Bücher zu reden, über Ihre Kunst des Lobens, Ihre Tauglichkeitsprüfung als Europäer, über die Geschichten des Herrn Kasparis oder Ihre Bibliothek von Pila. Aber das Schöne bei Ihnen ist, dass Ihnen unaufhörlich etwas Neues einfällt. Und so möchte ich denn doch gern mit Ihrem jüngsten Buch beginnen. Es trägt den Titel »Die Reise zu den Zedern« und es ist in vielerlei Hinsicht überraschend, nämlich eine Mischung aus Sachbuch und schöner Literatur, aus Facts und Fiction. Und beteiligt daran, das will ich auch nicht unterschlagen, war die Publizistin Verena Füllemann. Wie kam das Ganze zustande und, um Sie zu zitieren, warum gerade die Zeder?
Es gibt wunderbare Zufälle im Leben, für die man selbst nicht kann. Verena Füllemann, die eine Juristin eigentlich vom Fach ist und jahrelang eine Kulturstiftung in der Schweiz leitete, hat eine Passion und diese Passion ist das Recherchieren über Themen, die ihr nahe sind. So hat sie beispielsweise ein Buch geschrieben über Äpfel, sie hat ein Buch geschrieben über Bacchus und die Trauben, aber nie selbst geschrieben, sondern immer mit einem Schreibenden. Sie hat geforscht, sie hat Bilder gesucht, sie hat dokumentiert, aber geschrieben hat sie nie selbst. Sie ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe jetzt jahrelang über Zedern etwas geforscht, habe Bilder zusammengetragen, weltweit, aus Museen, aus Gärten und Parks. Und ich möchte ein Buch über Zedern schreiben. Und ich habe ihr gesagt, ich kenne die Zedern eigentlich nur aus den Psalmen. Da kommen sie zwar häufig vor, aber du musst mir Zeit geben. Ich entscheide in 2-3 Wochen, ob ich ein Buch über Zedern schreiben kann oder nicht. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Sie hat mir ein paar Dinge gebracht, schon so zum, man könnte fast sagen, um Gusto zu bekommen. Das habe ich gemacht und dann habe ich gesagt, das ist doch ein ganz faszinierendes Phänomen und bin da eingestiegen. Und sie ist über ein Jahr lang, einmal im Monat, mit einem Rollkoffer, mit Büchern und Fotos rangekommen. Und ich habe gesagt, ich muss aber den Text vollkommen frei schreiben können. Ich schreibe kein Sachbuch. Kein klassisches Sachbuch, sondern ich will eine Mischung von Aufzeichnungen eines Klostergärtners. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich tatsächlich in einem Benediktinerkloster Abitur gemacht habe und dort zu sehr vielen schrägen und auch stockgeraden Patres Kontakt hatte und ein bisschen das innere Klosterleben kannte. Und das kam mir interessant vor, weil dieser Klostergärtner, das war ein Bruder, ein Benediktinerbruder, der dort für den Garten verantwortlich war. Das hieß auch für den Kirchenschmuck und für alles, was sozusagen bis zu den Heilpflanzen reicht. Und habe mich in die Rolle eines solchen Klosterbruders sozusagen hineinbegeben. Und darum hat es mich plötzlich gepackt und ich fand das hochinteressant, wie alle großen Religionen, Kulturen eine Faszination für diesen Baum hatten. Warum ist dieser Baum so wichtig für Juden, für Moslems, für Christen, aber auch bis nach Indien hinein, in Traditionen, wo die Himalaya-Zeder zum Beispiel wichtig ist, ist dieser Baum etwas Besonderes. Und das hängt vor allem damit zusammen, dass man geglaubt hat, wenn es so etwas ist, was der Zeit nicht unterliegt und überlebt und nicht faul wird und stinkend und zerfällt, dann ist es das Zedernholz. Und um diese Vision eines nicht faulenden Baumes ist eigentlich eine ganze Mythologie gewachsen. Und das fand ich ja nun wirklich sehr interessant, dieser nachzugehen und gleichsam im Uhrzeiger oder gegen den Uhrzeigersinn durch die Welt zu reisen und zu schauen, warum ist die Zeder so ein besonderes Holz in den verschiedenen Kulturen und Traditionen.
Eine Mythologie des Paradieses hängt damit zusammen.
Das Schlusskapitel geht tatsächlich auch um den Garten Eden. Wie soll man sich den Garten Eden vorstellen? Ganz sicher nicht so, das wissen wir aus der Kulturgeschichte, wie zum Beispiel die Zeder im Libanon aussehen heute in den Reservaten, die es wieder gibt. Aber es war natürlich interessant zu sehen, dass der Traum nach einem Garten Eden und nach einem Paradies direkt mit der Zeder zusammenhängt.
Weil Sie den Libanon erwähnt haben, die Zeder ist natürlich auch mit der Vorstellung der Verwüstung verbunden, beziehungsweise ihre Abholzung. Denken wir an das Gilgamesch-Epos.
Ganz genau. Und das ist sozusagen das erste Vergehen der Menschheit, ist die Zerstörung des Götterwaldes.
Der Bau der Stadt, der großen Stadt und die Zerstörung des Waldes.
Absolut.
Also ein Bild für die Verheerungen, die unsere Gattung anrichtet.
So ist es, ja. Und das ist ja interessant, dass die Zeder dann in den unterschiedlichsten Situationen hineingenommen wird. Wenn wir sagen, zuerst ist der Zedernwald der Götterwald, dann entwickelt sich aber auch die Zeder zu einem Symbol für jeden Einzelnen und sogar nicht nur im positiven Sinn. Die Zeder wird sogar ein Zeichen auch der Zerstörung, wenn die Hybris stärker ist als der Götterglaube, dann muss die Zeder zerstört werden. Und darum gibt es beispielsweise im Alten Testament wunderbare Stellen, wo Gott gleichsam mit den Stürmen in die Krone der Zeder hineinfährt und dafür sorgt, dass der Stolz aus der Welt wieder verschwindet.
In diesem Buch unternehmen Sie, wie der Titel sagt, eine Reise zu den Zedern. Das tun Sie in den vier Himmelsrichtungen. Sind denn jetzt überall auf der Welt die Geschichten ähnlich oder sogar gleich oder unterscheiden sie sich nicht?
Sie unterscheiden sich schon. Sie unterscheiden sich natürlich auch sehr in zeitlicher Perspektive. Die Präoccupationen der Menschen zur Zeit der Babylonier sind andere als die heutigen. Und darum ist die Zeder auch interessant zu verfolgen, beispielsweise in der Dichtung oder in den darstellenden Künsten oder auch in der bürgerlichen Gesellschaft, wenn zum Beispiel bestimmte Möbel, früher waren es Kirchen, Moscheen und so weiter, wo bestimmte Teile, Synagogen, die letzte Synagoge, die in München neu gebaut wurde, die neue nach dem Krieg, hat ja im Betsaal Zeder. Und das war für die gläubigen Juden von heute genauso wichtig, dass man eigentlich für den Betsaal, für das entscheidende Zentrum eines jüdischen Zentrums, dass man dort etwas hat, was an den salomonischen Tempel, von dem berichtet wird, war das ganz bestimmte Teile, also vor allem die inneren, heiligsten Teile, aus Zedernholz bestanden.
Welche der Mythen und Geschichten hat Sie besonders überrascht?
Also mich überraschte eigentlich die Vielfältigkeit einer Gegebenheit, wie zum Beispiel eines großen Baumes. Es gibt natürlich den Reiz, etwas, was sozusagen der Tradition als heilig gilt, auch dort weiterzuführen, wo dieses in Realität nicht vorkommt. Und darum gibt es ja eine ganze Reihe auch von falschen Zedern. Und das ist ja dann sehr interessant, wie plötzlich die falschen Zedern, zum Teil eben die Wacholdergewächse sind oder andere Kiefernarten, die aber nicht direkt zur Familie der Zeder gehören. Es gibt ja nur 4 echte Zedernarten. Und die Zeder ist so faszinierend, dass man plötzlich gesagt hat, es muss mehr Zedern geben. Dann hat es die Florida-Zeder gegeben, dann hat es die Alaska-Zeder gegeben, sind im Prinzip keine echten Zedern. Aber sie haben Eigenschaften wie zum Beispiel den Duft, der insektenabweisend ist, die vergleichbar mit der Zeder sind. Und darum braucht es Zedern auch dort, wo es keine gibt.
Es sind also nur sogenannte Zedern.
Ja. Es gibt auch aus Afrika zum Teil Hölzer, die ähnlich wie Zeder riechen, schwächer wie Zeder, die heute aber sehr häufig als Zedernöl oder Zedernsalbe im medizinisch- und im Wellnessbereich eingesetzt werden.
Die Taxonomie des Wissenschaftlers bestimmt, wie die Wirklichkeit aussieht so oder es. Auszusehen.
Ja. Ob es echt ist oder unecht.
So genannt oder tatsächlich oder authentisch. Das würde uns auch nochmal zum Ansatz Ihrer Erzählweise bringen, nämlich dass Sie da einen Mönch, einen Klostergärtner erfinden und seine Begleiterin. Dazu gleich mehr. Ich weiß nicht, ob Ihr erster Musikwunsch jetzt wunderbar dazu passt. Leos Janacek haben Sie sich ausgesucht. Was hören wir und warum?
Also ich habe Janacek ausgesucht, weil Janacek für mich einer der ganz großen Musiker des beginnenden 20. Jahrhunderts ist. Er ist jemand, der versucht hat, einen eigenen Klang und einen eigenen Umgang mit Sprache so zu komponieren und umzusetzen, dass es jedem, ich habe jetzt da nicht an die Zeder gedacht, aber ich habe gedacht, wenn jemand in diesen Meeren in Brno oder in der Umgebung von Brünn aufwächst und so fähig wird, das, was spezifisch in den Klängen der eigenen Muttersprache lebt, so darzustellen, dann ist das eigentlich nicht nur berührend, sondern es ist absolut faszinierend. Und ich bin darum ein Enthusiast von Janacek und ich habe dann auch gedacht, in einer Sendung, wo zentral auch die Musik ist, darf er nicht fehlen.
Es spielt das Hagen-Quartett den 3. Satz con moto aus dem Streichquartett Nummer 1 von Janacek. Es ist ein magischer Satz, dieser 3. Satz aus dem Streichquartett Nummer 1 von Leos Janacek. Das sagt unser heutiger Studiogast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk, Iso Kammertin. Sie sind voll des Lobes und der Begeisterung für diesen Komponisten.
Ja, das hängt mit vielem zusammen. Auch hier erzählt er eigentlich die Geschichte, eine traurige Liebesgeschichte. Und was natürlich bei ihm auch spannend ist, ist, dass er im hohen Alter noch einmal die Liebe in der erfrischendsten Fassung erlebt hat, die dazu geführt hat, dass es natürlich große innerfamiliäre Probleme gegeben hat. Aber er hat eigentlich sein eigenes Idiom auch erst neu gefunden durch eine neu aufflammende Liebe. Und das ist dieser Zwiespalt, der eigentlich in dieser Musik ist, aber auch dieses Bedürfnis nach beidem, nach den Wirrnissen des Lebens und den Beglückungen des Lebens. Beides steckt irgendwie in diesem Satz.
Herr Kammertin, ich möchte nochmal, wie vorhin angekündigt, auf die Art Ihrer Erzählung zu sprechen kommen, auf Ihre Erzählweise Ihres jüngsten Buches, Die Reise zu den Zedern, ein Buch, das Sie in Zusammenarbeit mit Verena Füllemann verfasst haben. Und Sie beide kommen vor in erfundener, erdachter Form. Den Klostergärtner haben Sie schon erwähnt, den, ich glaube, Hieronymus heißt er.
Er heißt Hieronymus,
der Mönch. Und die Harfenistin heißt Signora Elisa, eine Harfenistin,
ja,
wird Ihnen da zur Seite gestellt.
Ja, bitteschön. Mit einer erfundenen Biografie auch. Sie ist Italienerin, in Bologna geboren, mit der Tradition der Harfe sehr verbunden. Und das hängt wiederum mit der alten Tradition, dass die alte Leier und die Lyra und all diese Formen an Frühharfen, die es in der Antike, seit der Antike gibt, dass die natürlich sehr häufig aus Zedernholz mitverfertigt waren. Zunächst bestimmte starke Stücke, wie zum Beispiel die eine Bogenspannung aushalten mussten. In späteren Jahren wanderte dann das Zedernholz vor allem in den Resonanzkasten. Und jetzt die Freiheit des Erzählers, die er sich nimmt. Nun kommt ein bisschen etwas Eigenspezifisches. Ich bin ein Essayist. Ich bin aber ein Essayist, der auch das Spiel mit der Fiktion nicht ganz aus den Essays ausschließen möchte. Und da habe ich eigentlich gefunden, das ist toll, wir machen zwei alter Ego-Figuren, die da miteinander, die einander begegnen. Aber ich schreibe es als Aufzeichnungen nur des einen, des Klosterbruders und Klostergärtners. Und das gibt eine unglaubliche Möglichkeit, sowohl das Ästhetische, zum Beispiel der Klosterbruder ist auch verantwortlich für die Altarblumen und für die Palmen des Palmsonntags und für die Hysopstängel, die in den Zeiten der Trauer in den Zellen der Mönche sind, aber genauso auch für den medizinischen Bereich. Und das ist natürlich nun schön, wenn man ein bisschen spielen kann mit Erfahrungen, wie in einem Kloster jeder seine Zuständigkeit hat. Der eine braucht wohlriechende Essenzen, der andere braucht heilende Heilpflanzen für den medizinischen Bereich. Und insofern ist da eine große Palette, mit der man bei einer Aufzeichnungsform, es ist so eine Art nicht Tagebuch, sondern einfach dieser Mönch schreibt am Abend auf, nach einem Tag, was ist heute wichtig gewesen im Zusammenhang mit den Zedern und bildet so eigentlich ein bisschen listig, strategisch auch eine Lektüre-Richtung.
Und dieser Klosterbruder braucht eigentlich eine Zeder im Garten. Und nebenbei bemerkt, all das, was Sie jetzt ausgeführt haben, das ist der Grund, warum ich Sie eingangs als Essayisten und Schriftsteller bezeichnet habe. Ja. Die Benediktiner, also Sie haben es vorhin erwähnt, Sie selber sind in Dissentis, in die Klosterschule gegangen und die Benediktiner sind doch bekannt für den größten der Sprüche Ora et Labora, et Lege.
Ja. Sie sind eben aber auch bekannt für eine besonders musische Tradition in den Klöstern.
Aber die Leier, wie hat die damit zu tun? Ich meine, ich denke an die Orgel, darüber haben Sie auch viel verfasst. Die Leier, passt die wirklich ins Kloster?
Die passt ins Kloster eigentlich nicht so sehr, die moderne Leier von heute. Sonst kann man sich vorstellen, wenn Sie Illustrationen, die übrigens auch im Buch sind, sehen vom spielenden König David, da spielt die Leier eine ganz große Rolle bei den Psalmen. Und die Psalmen gelten traditionell, auch wenn er sie nicht selbst geschrieben hat, als Werke von König David, der Musiker war, wenn man so will, im Alten Testament. Stimmt. Und darum spielt die Leier natürlich da hinein.
Sie entfernen sich immer wieder vom Alten Testament, um dorthin zurückzukehren, Iso Kamartin. Es begleitet Sie in Ihrem Leben eine Faszination für große Virtuosen. Und einem großen Virtuosen wollen Sie auch jetzt huldigen, nämlich wem?
Also es ist so, ich wusste, dass wenn ich jetzt nicht nach Amerika gehe, das war im Jahr 1974, dann verliere ich die Frau, in die ich mich verliebt hatte. Und ich bin nach Amerika gegangen und wir haben dann auch gleich in Amerika geheiratet und bin dann 3 Jahre dort geblieben, in Boston, an Harvard, bevor ich wieder zurückgegangen bin in die Schweiz. Und dort habe ich eine Art von Entdeckung gemacht, was das Glück von Virtuosen ist. Und es hängt vor allem mit Jascha Heifetz zusammen. Und auch noch zum Beispiel mit anderen großen Virtuosen. Ich habe die Möglichkeit gehabt, in diesen Jahren dann auch Horowitz live zu hören. Und ich muss sagen, plötzlich dachte ich, eigentlich müsste jeder in einem Bereich des Lebens ein Virtuose sein. Etwas besonders gekonnt, geschickt, staunenerregend hinblättern oder hinlegen können, dass man sagt, das hat er gut gemacht. Und diese Faszination für Perfektion, die habe ich vor allem dann bei den Musikern Rubinstein, Heifetz, Piatigorsky, Feuermann. Und ich habe angefangen, wie ein Irrer, all diese Dokumente zu sammeln. Und daher kommt meine Passion für das Staunenerregende und eigentlich so etwas wie glückseligkeitsverbreitende Können unter den Instrumentalisten und auch in der Stimme.
Heifetz haben Sie nicht nur gehört, sondern vielleicht auch kennengelernt persönlich?
Nein, er war ja dann in Kalifornien, als ich an der Ostküste war. Und es gab dann noch, zu meiner Zeit war er dann schon nicht mehr tätig. Und er ist ja dann auch gestorben. Aber es gab damals einen richtigen Heifetz-Kult in Amerika. Und ich habe dann versucht, so ein bisschen in diese Kultbewegung mit einzusteigen und habe alles gesammelt, was es von Heifetz je an Aufzeichnungen gab.
Alles?
Alles.
Und wir hören hier eine besondere Aufnahme, die Sie uns mitgebracht haben, Felix Mendelssohns Klaviertrio Opus 49, den dritten Satz, das Scherzo. Und wir hören Rubinstein, Heifetz und Piatigorsky. Und unser Gespräch, Iso Kamartin, das können wir nach den Nachrichten fortsetzen. Vielen
Dankeschön.
Dank. Bis hierhin. Thank you. der zweite Teil der Zwischentöne hat wunderbar begonnen. Dazu begrüßt sie noch einmal Michael Langer am Mikrofon und zu Gast ist heute bei uns der Schriftsteller und Essayist Iso Kamartin. Und er kann uns verraten, was wir da Zauberhaftes gehört haben.
Ja, ich habe dieses Stück gewählt, weil aus mehreren Gründen, aber der Hauptgrund ist eigentlich, es ist etwas, was mit meiner Herkunft, mit meiner musikalischen Herkunft zu tun hat. Es ist ein Chorlied aus Graubünden, geschrieben übrigens von einem Cousin von mir, der Lehrer war in der Region, ein guter Leiter, Chorleiter und Organist. Und wie es in der die Tradition eben will, man singt nicht nur Dinge aus dem 19. Jahrhundert, wenn auch vielleicht in der Art der Romantik oder des 19. Jahrhunderts, aber es ist ein Lied, das eine gewisse Karriere gemacht hat, weil es als das schönste rätoromanische Lied gewählt wurde in einer Publikumsbefragung in der gesamten Schweiz, also in der französischen, italienischen, deutschen und eben rätoromanischen Schweiz. Und das ist ein rätoromanisches Lied, geht zurück auf ein romantisches Gedicht eines Dorfpfarrers von Laax, übrigens Sur Florin Kamartiers. Und es beschreibt eigentlich gar nichts anderes als eine Abendstimmung. Die tiefe, erhabene Ruhe am Ufer eines Sees und die Sonne versinkt hinter den Bergen und die Sterne erscheinen. Eigentlich gar nichts anderes. Aber diese Singtradition ist im rätoromanischen Graubünden in den unterschiedlichsten Formen ganz wichtig gewesen. Und ich fand, es gehört auch dazu, dass man sagt eigentlich musikalisch, woher kommt man? Und ich muss sagen, am liebsten erinnere ich mich an die Chortradition aus dem rätoromanischen Graubünden und dann natürlich an die orgelspielenden Lehrer, die jeden langweiligen jede Rosenkranzveranstaltung in der Kirche durch Musik so aufgehellt haben, dass man sogar gerne in die Kirche gegangen ist, weil man glaubte, es ist auch eine ästhetische Erfahrung. Eine Kirche hat architektonisch, hat aber eben auch akustisch etwas, was etwas anderes bietet als der schiere Alltag.
Der Komponist hat noch die Ehre verdient, namentlich genannt zu werden.
Der Komponist heißt John Balzer Casanova und er lebt noch. Er ist ungefähr, glaube ich, 4-5 Jahre älter als ich. Und er ist mein Cousin. Wir sehen uns gelegentlich. Und ich freue mich, dass er mit diesem Lied so viel Erfolg gehabt hat.
Und Casanova?
Ja, da gibt es diese vielen. Also Kamartin, Casanova ist in dem viele surselvische Namen Kavierzel. Meine Mutter hieß Cavigelli. Und das war das Haus des Figil. Das K ist immer Casa voraus. Bei Casanova ist es sogar ausgesprochen. Und das ist eben nicht nur ein venezianischer Name, sondern auch ein Bündner rätoromanischer Name. Das ist jemand, der im Dorf, im neuen Haus wohnte. Die bekamen den Namen Casanova.
Herr Kamartin, es geht ja nicht nur um Ihre musikalische Herkunft mit dieser Musikauswahl, sondern um Ihre Herkunft überhaupt. Und um einen Großteil Ihres beruflichen Werdeganges, um das Rätoromanische, um Graubünden. Wir haben es schon erwähnt, Sie sind aufgewachsen in Disentis, haben dort die Klosterschule besucht, wurden später, als Sie aus den USA wieder zurückkamen, um hoffentlich sich nicht von Ihrer Frau zu trennen,
wir sind noch immer zusammen. Seit mehr als 45 Jahren sind wir verheiratet und immer noch zusammen. Aber leben oft an getrennten Orten.
Eine Fernbeziehung der besonderen Art.
So kann man sagen. Aber zum Rätoromanischen kann ich wirklich sagen, in Amerika diese 3 Jahre hatte ich das große Glück, ein paar ganz großartige Lehrer, Universitätslehrer kennenzulernen, privat und mit denen auch noch mich austauschen zu können. Das war Roman Jakobson, der große Professor an Harvard und an der ETH, MIT. Jakobson war einer der wenigen, der an beiden Institutionen einen Lehrstuhl hatte in Boston, also sowohl an Harvard wie an MIT. Und dann lernte ich auch noch Joshua Fishman, das war einer der ganz großen Sprachsoziologen der damaligen Zeit. Und natürlich, da habe ich mich eigentlich weitergebildet und eigentlich ein bisschen auch auf eine Universitätskarriere vorbereitet im Sinne von Sprachsoziologie. Was ist wichtig an sprachlichen Minderheiten? Wie sehen Programme aus, wo man fördern kann, das, was eigentlich zum Untergang bestimmt ist, nämlich dialektale Varianten von Sprachen, Kleinsprachen im Sinne von nicht dominanten Sprachen, also Sprachen, die nicht im Zentrum stehen wie die großen Kultursprachen, sondern die Minderheitensprachen. Und das hat mich derartig fasziniert, dass ich eigentlich dann wirklich, ich habe auch den ersten Lehrstuhl bekommen, den es überhaupt gegeben hat, für rätoromanische Literatur und Kultur. Und das war für mich natürlich eine spannende Herausforderung, zu überlegen, wie macht man auch eine provinzielle, man könnte auch sagen, mit allen Problemen von Kleinsprachen behaftete Formen des Sprechens und des Schreibens, wie macht man das überlebensfähig und attraktiv? Und das muss ich sagen, das ist heute etwas Interessantes. In ganz Europa ist es so, dass Regionalsprachen, Kleinsprachen also, dass die eine Art von neuer Attraktivität durch eine Generation bekommen haben, die sich gesagt haben, wenn ich diese Sprache auch noch kann, wenn ich mich da sozusagen, ich will das nicht nur als rudimentäre Familiensprache können, sondern ich will die Texte lesen und schreiben können, die es seit dem 16. Jahrhundert jetzt im Bündnerromanischen gibt. Und ich will zum Beispiel Lehrer an einem Gymnasium werden oder ich will Journalist werden in der neuen Medienwelt dieser Kleinsprachen. Inzwischen gibt es ja in Chur ein Medienhaus RTR, das heißt Radio e Television Romancia. Und dort werden, ich habe eine große Zahl derer, die jetzt dort tätig sind, waren meine Studenten in Zürich. Und das ist interessant zu sehen, dass man die Varietäten der Sprache als ein Bildungsgut ersten Ranges ansehen kann. Und nicht sagt, das ist einfach, früher hieß es, diese Regionalsprachen sind zu nichts Nutze, sie sind nur eine Belastung. Heute entdeckt man, der große Spruch heißt, Cike sa romanc sa da pi, ni da pli. Und das bedeutet, wer rätoromanisch kann, kann mehr denken dazu als die anderen. Und man versucht so ein bisschen die Attraktivität eines Randphänomens neu ins Zentrum zu rücken.
Und das stimmt. Wer das kann, kann mehr als die anderen.
Würde ich meinen, mathematisch stimmt es. Ja, es kommt natürlich dann immer noch auf eine Einstellung des Einzelnen drauf an, was für eine Haltung jemand bekommt. Und diese Haltung hängt ganz stark mit Kompetenz zusammen. Wenn jemand eine Sprache den Eindruck hat, ich bin nicht ich selber, wenn ich diese Sprache spreche, aber dann ist es bald mit der Sprache vorbei. Wenn jemand aber glaubt, es ist wunderbar, dass ich mich in dieser Region mit den Menschen der Region in ihrer Originalsprache unterhalten kann, dann hat die Sprache wirklich so eine Art inneres Feuer, das sich von selbst weitergibt, auch von Generation zu Generation. Schwieriger ist einfach, das Umfeld, das dörfliche Umfeld ist für die Sprache wichtig. Wenn man sozusagen in die Diaspora geht und dort, wo nur ganz vereinzelte Sprecher vorhanden sind, dann hat man ein großes Problem. Statistisch ist es so, dass dann in der dritten Generation meistens die Sprache vorbei ist. Aber wo die Beziehung zum, das, was wir das Kernland nennen, der gesprochenen, funktionierenden Regionalsprache, wenn man diese Beziehung dazu erhalten kann, oder zum Beispiel auch durch familiäre Traditionen, beispielsweise Enkelkinder, die jetzt in Zürich oder in Basel oder in Genf oder in Lugano aufwachsen und romanischer Herkunft sind. Wenn die Beziehung zu den Großeltern in der Region halten, ist es meistens auch so, dass es funktioniert, dass sie irgendwann zu dieser Sprache auch in anständiger Kompetenz, Sprachkompetenz wieder zurückkommen.
Das Ganze, wofür Sie eintreten und nicht zuletzt als Professor von, ich möchte das erwähnen, von 1985 bis 1997 haben Sie diesen Lehrstuhl, dieses Amt bekleidet. Das Ganze ist ja auch eine, hat ja auch politische Bedeutung im Diskurs über Europa.
Absolut.
Und das Europa der Regionen ist ja, ich möchte nicht sagen in Misskredit geraten, aber so ein bisschen, also es gibt ja so zentralistische Bestrebungen und statt Europa wird gern von EU gesprochen und das kulturelle und das sprachliche fällt da manchmal hinten runter oder leider immer öfter.
Ja.
Und der Klang der Region ist dann nicht so gut. Das wird gern diskreditiert als Heimattümelei.
Ja. Gut, man kann das, man muss das, glaube ich, differenziert anschauen, ein bisschen dialektisch anschauen. Es gibt Regionen, in denen die Mehrsprachigkeit in Europa ziemlich gut funktioniert. Es gibt Parallelfälle, die interessant sind, wie zum Beispiel jetzt in England auch, obwohl das jetzt inzwischen bald nicht mehr offiziell zur EU gehört, wenn auch immer noch zu Europa, würde ich meinen. Und da ist es sehr interessant zu sehen, wie man diese Aufwertung des Regionalen, wie die parallel läuft zu einer Diskreditierung des Regionalen. Und da kommt es einfach darauf an, ich sage immer meinen Leuten, Aufklärung ist alles, nach wie vor. Man muss daran denken, dass historisch natürlich die Nation, wir haben ein Europa der Nationen heute, und die Nation spielt natürlich die zentralere Rolle in unserem Alltag als die Region. Das ist schon so. Auf der anderen Seite, wenn wir zum Beispiel jetzt an grüne Ökologie oder Ernährungswissenschaften und so weiter denken, da ist die Region rehabilitiert worden in einer erstaunlichen Art und Weise. Heute gibt es so viele moderne Menschen in unseren Städten, die auf der Suche sind, täglich auf der Suche sind nach regionalen Produkten, weil sie das sozusagen hin und her schieben der Nahrungsmittel über Kontinente hinweg nicht als eine optimale Lösung für die Zukunft anschauen.
Herr Kammertin, wie war das in Ihrem Fall? Ist das Rätoromanische Ihre Muttersprache gewesen? Oder?
Ja, absolut. Ich habe Deutsch gelernt mit ungefähr 11 Jahren. Meine Eltern haben immer noch, als wir Kinder waren, haben die miteinander Deutsch gesprochen, damit ich und mein Bruder, wir waren zu zweit, damit wir das nicht verstehen. Und natürlich, psychologisch ist es so, plötzlich wird der Deutsch zu einer ganz spannenden Sprache. Wenn die Eltern plötzlich etwas sagen, was nicht für uns gedacht ist, aber für sie einander, da entsteht die Neugierde. Aber ich bin wirklich noch einsprachig aufgewachsen bis ungefähr zum 11. Lebensjahr. Und dann fing der Deutschunterricht an. Und bis zur Maturität hat man es dann geschafft, dass man einigermaßen auch Deutsch konnte.
Und der Lateinunterricht bei den Benediktinern.
Lateinunterricht, Griechischunterricht. Und dann muss ich sagen, ich hatte eine besondere Liebe zu Italienisch und zu Französisch, die dann auch, ich habe in meinem Studium, habe ich dann eben auch ein Jahr lang in Bologna verbracht und ich habe ein Jahr in Lyon verbracht. Damals hatte ich schon promoviert und war dann dort als Lektor in Lyon, sodass Französisch und Italienisch für mich zu ganz wichtigen Orientierungssprachen im Kulturellen geworden sind.
Ist Sprache für Sie eine Heimat?
Ja. Ganz eindeutig. Und darum ist das Problem, Sprachen sind Heimatsangebote, die man annehmen kann oder abwehren kann. Es gibt, man sagt, man spricht vom sogenannten un orecchio duro, das heißt ein hartes Ohr. Es gibt Ohren, die weich sind, flexibel sind, wo auch eine andere Heimatart einziehen kann, als die man von Herkunft her hat. Sprachen sind eigentlich Welten, die sich einem eröffnen oder eben nicht. Und es gibt Menschen, die brauchen das auch gar nicht. Man muss nicht zwangsweise vielsprachig sein. Aber ich würde meinen, dass jeder mehrsprachige Mensch letztlich einen Zugang hat. Jetzt nicht nur zur Sprache, zu den Wörtern, über die Wörter, sondern zu einer Lebensform, Weltanschauung, Kultur, die eng mit einer Sprache zusammenhängen.
Wie ist es um diesen Heimatbegriff, um Ihren Heimatbegriff bestellt, wenn wir vom Polyglotten auf den Gedanken des Weltbürgertums kommen? Und Sie haben in Amerika gelebt, das Vergnügen gehabt, mit Roman Jakobson sich auszutauschen.
Ja.
Sind mit einer Amerikanerin verheiratet?
Nein, sie ist in Aachen geboren.
Ach, dann.
Nein, nicht geboren, aber aufgewachsen in Aachen. Geboren ist meine Frau in Diest, Hirnforscherin geworden, hat dann in München und in Tübingen zuerst und dann am Max-Planck-Institut in München dann abgeschlossen und ist dann nach Amerika gegangen und war mehr Jahre als ich in Amerika. Und wir haben uns im Zug kennengelernt und es ist daraus eine große Liebe geworden. Und nun wusste ich, ich wollte eigentlich gar nicht nach Amerika, sondern ich wollte ursprünglich in das berühmte Seminar von Roland Barthes. Aber dann habe ich gesehen, wenn ich jetzt nicht nach Amerika gehe, verliere ich meine Frau. Dann habe ich gesagt, es gibt Alternativen. Dann bin ich nicht nach Paris zu Roland Barthes gegangen, sondern ich bin daneben zu Jakobson und anderen Figuren an Harvard gegangen. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit.
Das macht meine Frage nach dem Verhältnis von Heimat und Weltbürgertum nicht überflüssig.
Nein, das stimmt. Es ist auch schwer zu sagen. Man ist, ich merke das im Alter jetzt, dass meine Ursprungsheimat mir mehr bedeutet als vielleicht 50 Jahre lang. Und dass etwas zurückkommt, zum Beispiel, ich würde das fast im Sinne einer pazifizierenden Wirkung auf Selbstaufregungen. Also die Heimat hat für mich etwas Beruhigendes inzwischen, weil man eigentlich nichts erklären muss. Es hat so eine Art von Natürlichkeit, die einem häufig ärgert, aber die auch etwas hat, wie soll ich sagen, wo man, ja, es hat eine Spur Dankbarkeit, dass man sich an einem Ort einigermaßen auskennt. Im Prinzip ist das ganz analog zu dem, was wir erleben, wenn wir in eine Stadt gehen, die wir wirklich auch gern, seit der Jugend gern haben. Ich liebe München zum Beispiel, weil ich dort 3 Jahre studiert habe und viele Erlebnisse in einem erotisch eher aktiven Zeit des Lebens habe, die mich an München binden, sodass, wenn ich jetzt in München bin, habe ich den Eindruck, irgendwie gehöre ich da noch dazu.
Isoka Martin, Sie haben uns Musik mitgebracht von also 2 Frauenstimmen, die Ihnen viel bedeuten, die ihr Ohr, das Orecchio Duro, vielleicht erweicht haben.
Ja.
Nein, weiß nicht.
Absolut.
Also, es handelt sich um Barbara, mit der wir beginnen wollen, und um Milva. Vielleicht sagen Sie uns
das Wort. Ich sage gerne etwas dazu, weil das hängt, die eine eben mit Paris zusammen, Französin, eine Stimme, gegen die man sich nicht wehren kann. Und das ist, vielleicht reden wir hinterher noch ein bisschen über das Geheimnis der Stimme. Warum ist das so was Besonderes? Wir haben jetzt hier 2 Stimmen der leichten Muse. Barbara ist jemand, der aber auch eigene Texte geschrieben hat. Das Lied, das wir hören, das heißt J'ai troqué. Und troqué heißt eigentlich, ich habe getauscht. Was habe ich in meinem Leben ausgetauscht? Das ist die Geschichte von einer jungen Frau, die auf der Straße landet in einem gewissen Sinn und sagt, ich habe in meiner Jugend habe ich das aufgegeben für etwas. Aber und obwohl dieses für das Neue ist eine zwielichtige Existenz, sagt sie doch, das ist der Lauf des Lebens. Man kann auch sozusagen idyllische Jugend gegen aufregende Adoleszenz und später dann auch noch gegen ein Erwachsenenalter, in dem alles passieren kann, was man in der Jugend nicht vorausgesehen hat.
J'ai J'ai troqué mes chaussettes blanches contre des bas noirs et mon sarrau du dimanche contre de la moire. Mon doux regard d'infante et mes allures guindées pour des regards d'amante, pour des airs encanaillés. Les matinées enfantines où l'on bousculait Chopin, les réunions de cousines autour d'un fuseau de lin, les petites bonnes étouffées que mon père affectionnait et les amants de ma mère qui s'installait pour l'année.
La Chanteuse Barbara auf Wunsch unseres heutigen Studiogastes bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk, des Schriftstellers und Essayisten und Philologen Iso Kamartin.
Ja, dieses Stück erinnert mich eben an eine Zeit, als das französische Chanson in der Kulturhierarchie Europas einen viel höheren Stand hatte als heute zum Beispiel. Erstens waren das Brassens oder Sie oder auch eine ganze andere Reihe von großen Sängern, bis Jacques Brel und so weiter. Die haben einen Sinn fürs Poetische gehabt, für das sozusagen zwielichtig Poetische. Das war ja eine absolut ästhetische und nicht soziale Betrachtung des Ganzen, auch wenn sie manchmal politische Themen, alles Mögliche eingeführt haben, um zu sagen, passt auf, wir leben in einer Welt, die ist nicht in Ordnung. Aber sie haben es gemacht, auch wenn sie gerade eigene Texte geschrieben haben, wie jetzt Barbara oder Brassens oder auch Jacques Brel. Die haben nicht einfach etwas kopiert, sondern sie haben ihre Weltbefindlichkeit verstanden in eine besondere musikalische, aber auch textpoetische Atmosphäre zu bringen. Und das ist etwas, was ich eigentlich nicht verlieren möchte, obwohl es heute nicht so wahnsinnig aktuell mehr ist. Wir kennen die Piaf ist tot und Barbara und es gibt auch deutsche Chanteusen, wenn man so will, die großartig sind und die vielleicht nicht mehr, weil Pop und Rock und diese singenden Formationen von heute eigentlich viel lauter und weniger, ich würde sagen, poetisch sind. Es gibt einzelne Ausnahmen, absolut, aber das geht zurück auf eine Zeit, wo eigentlich das Wort im Zentrum der Bedeutung, also die Bedeutung des Wortes, hatte eine riesige Rolle. Und darum ist das für mich jetzt so ein bisschen fast nostalgisch, wenn ich die zwei Stimmen höre, die ich da jetzt aus der Welt eher der Unterhaltungsmusik herausgewählt habe.
Es gibt sicherlich weniger Zwischentöne heutzutage.
Ja, es gibt weniger. Es ist wirklich mehr im Zwischentonbereich. Nach oben und nach unten offen.
Milva hören wir jetzt.
Ja, Milva.
Und sagen wir hinterher was dazu? Lassen wir uns überraschen?
Ja, vielleicht lassen wir uns überraschen.
O Sordato Namorato.
Stai lontana da sto cor, io te volo cu pensier, niente voglio, niente spero, ca tu piensa solamente a me. Si sicure chi sta amore, come so sicure te, oi vita mia, oi core, chi stu cor si state o primo amore o prima l'ultimo sarai per me oi vita mia oi core e chi stu cor si state o primo amore o prima l'ultimo
Milva sang aus vollem Herzen auf Wunsch unseres heutigen Studiogastes Iso Kamartin. Und jetzt waren nicht nur die Fußballfans des SSC Neapel begeistert.
Ja, ich muss sagen, mich hat das umgeworfen das erste Mal, als ich die Brecht-Interpretationen von Milva gehört habe. Sie hat ja damals zusammen mit Giorgio Strehler am Piccolo Teatro in Mailand eine ganze Reihe von Abenden gemacht.
Damals heißt Ende der 1970er Jahre.
Ja, ganz genau. Ja.
Verzeihung.
Nein, nein, das ist wichtig, dass man weiß, in welcher Zeit das spielt, weil das Lied, das jetzt da drin ist, ist eine Art von Soldaten, populärem Soldatenlied zwischen den Kriegen, eigentlich in den 30er Jahren. Und da hat auch Strehler für sie einen Abend am Piccolo Teatro inszeniert, wo sie Lieder und Texte, darunter eben auch Kurt Weill-Texte mit Brecht-Songs und so weiter gesungen hat. Und ich muss sagen, auch wenn wir heute in der Brecht-Tradition sagen würden, das ist jetzt nun schon starke Romantik und wie soll ich sagen, volkstümliche napolitanische Tradition, die hier reinspielt, es hat so etwas wie einen Groove dieser Zeit. Und die Milva hat das theatralisch grandios aufgeplustert, finde ich. Und es ist für mich eigentlich die Sinnlichkeit der Stimme. Es gibt ja große, virtuose Kehlen, wir kennen das aus der Opernwelt, wo es ganz geeignete Stimmen, die mit Leichtigkeit brillieren, andere, die mit Tiefe, mit Wärme, mit den unterschiedlichsten Qualitäten, die eine Stimme annehmen kann, uns bezaubern. Und ich wollte aus der leichten Muse jetzt einmal sagen, es gibt sie nicht nur in der Oper, diese Stimmen, es gibt sie natürlich auch in dieser leichteren Art. Und Leichtigkeit ist überhaupt eines der großen ästhetischen Faktoren, wenn etwas leicht und beschwingt und beschwingend und beglückend daherkommt, hat man plötzlich den Eindruck, eigentlich ist das ein bisschen mehr deine Welt als die der Trauergesänge.
Sagen Sie, der Sie wissen, dass das Leichte manchmal sehr schwer herzustellen ist.
Absolut, absolut. Das ist eine große Kunst, die Kunst des Leichten.
Und der Soldato Namorato, das ist der verliebte Soldat. Ja. Und ich habe nachgeschlagen, komponiert wurde das im Ersten Weltkrieg, ja. 1915
genau.
Ursprünglich.
Genau. Ja.
Und es sei, ich habe es vorhin angedeutet, eine Hymne des SSC Neapel, der Fans.
Ja, das ist so populär geworden, dieses Lied, dass es dann natürlich auch für, dass die Massen da gerne mitgesungen haben in einem Stadion. Aber es ist auch natürlich ein großes Liebeslied. Das darf man auch nicht vergessen. Im Prinzip ist es jemand, der sagt, du bist meine große Liebe und die Welt ist kompliziert und schwierig, und aber so eine wie du, wie es dich gibt, die gibt es nicht mehr. Und das gilt jetzt auf beiden Seiten. Es ist der Soldat, der eigentlich singt. Hier singt es eine Frau und es funktioniert auch.
Herr Kamartin, erlauben Sie noch eine Frage zum Rätoromanischen,
ja,
und zur Sprache und Literatur. Sie haben vorhin das so schön ausgeführt, warum es gut und wichtig ist, dafür mehr als nur eine Lanze zu brechen. Wie ist es denn heutzutage um die rätoromanische Sprache und Literatur überhaupt bestellt? Ich gestehe zu meiner Schande, dass ich nicht einen Autoren nennen könnte.
Ja, also gut, da sind Sie nicht der Einzige im Kulturbereich.
Das beruhigt mich.
Defizit. Die meisten empfinden es gar nicht als ein Defizit, aber wir wissen es.
Ich tue auch nur so, ja. Ja.
Natürlich im Leben, auch im ästhetischen, in den ästhetischen Bedürfnissen, ohne die rätoromanische Literatur oder die rätoromanischen Lieder aus.
Aber es ist eine Bereicherung.
Ja. Das würde ich eben meinen. Und ich sage, es gibt heute etwas, was zum Teil auch durch die technischen Möglichkeiten der neuen Medien ist es viel leichter geworden, auch die Bezauberungen, die man erfahren kann durch eine kleine Sprache, die zu erfahren und nahe zu bringen. Und ich muss sagen, es gibt ja eine Soziologenthese, die heißt, wenn der letzte Native Speaker, jener, der nur diese Sprache spricht, wenn der stirbt, ist auch die ganze Sprache tot. Und ich glaube, heute haben wir ein neues Konzept von Mehrsprachigkeit, dass man nicht so radikal ist. Es gibt heute sehr, sehr viele Menschen, übrigens weltweit betrachtet, die allergrößte Zahl der Menschen ist nicht einsprachig. Die wachsen in den ersten Jahren, Bildungsjahren, wachsen sie auf mit mehreren Sprachen. Nehmen Sie Indien. Es gibt kaum einen Inder, der nur eine Sprache spricht. Sonst ist er wirklich nie aus dem Dorf rausgekommen. Aber jene, die sozusagen an der mobilen, modernen Gesellschaft teilnehmen, die sind alle mehrsprachig. Und wir richten uns in dieser Mehrsprachigkeit einigermaßen mehr oder weniger glücklich ein. Heute ist es so, dass die Rätoromanen absolut zweisprachig sind. Heute ist Deutsch ihre Orientierungssprache, vor allem im Bildungsgang, in den späteren Phasen des Bildungsgangs. Es gibt noch Dörfer, wo man gezwungen ist, auch Deutschsprachige, die in den Dörfern leben, müssen ihre Kinder in die rätoromanische Schule schicken. Und das ist in den ersten Jahren. Und später, heute weiß man auch, dass es nicht genügt, Kindergarten im rätoromanischen zu absolvieren und dann zu glauben, die Sprache bleibt, weil man es in der Kindheit so erfahren hat. Das ist eine Illusion, aber heute weiß man auch, dass man viel mehr Möglichkeiten hat, über Kinderlieder, Kinderbücher, über eine Art von bildungsgerechter Entwicklung, dass man eigentlich so etwas wie eine Kompetenz retten kann. Und die junge Generation, die Studenten, die ich gehabt habe, und auch jetzt sind es schon 20 Jahre, dass ich nicht mehr Studenten unterrichte, da ist es so, dass ich sagen würde, es ist erstaunlich, mit welcher Energie die heutigen jungen Menschen, ich rede jetzt von solchen, die im Abiturbereich sind oder gleich das Studium anfangen, wie die sich für die rätoromanische Sprache einsetzen. Und ihnen bedeutet das auch etwas. Und heute gibt es romanischen Rock und romanischen Pop und es gibt Dichtungsformen zwischen Musik und Slam-Poetry, die genauso modern sind und genauso beliebt sind wie die in den dominanten Sprachen.
Isoka Martin, kommen wir von der Sprache auf das Land zu sprechen, wo sie herstammt, diese Sprache aus im weitesten Sinne aus dem Bündnerland.
Ja, genau. Ja.
Das dünn besiedelt ist, weil es sehr gebirgig ist, naturgemäß in den Alpen und da schwer zugänglich. Diesem faszinierenden Graubünden haben Sie ein Buch gewidmet. Das haben Sie, Sie scheinen in jüngster Zeit die Teamarbeit sehr zu schätzen. Ein Buch, das Sie zusammen gemacht haben mit einem Fotografen namens Roland Gerd über das faszinierende Graubünden. Was ist das Schöne an dieser Ihrer Heimat?
Ich glaube, die Vielfalt ist das Interessante. Man hat früher immer gesagt, Graubünden sei das Land der 150 Täler, in der Erwartung, dass man glaubt, jedes Tal ist ein bisschen anders. Und das schon sprachlich ist das Interessante. Ein Teil ist ja romanisch. Graubünden ist der einzige dreisprachige Kanton der Schweiz. Das heißt, auch die italienischen Südtäler, die italienisch sprechenden Südtäler, die sind eine große Bereicherung und Traditionserweiterung für Graubünden. Dann innerhalb von Graubünden gibt es ja auch bei der deutschen Sprache große Differenzierungen. Die Walsersiedlungen, die aus dem Mittelalter hergezogen sind und die Deutschsprachigen, die vor allem dann über das Rheintal heute die Hauptsprache von Graubünden bilden. Chur ist einmal abgebrannt im Spätmittelalter und wurde dann von deutschsprachigen Handwerkern wieder aufgebaut. Dieses Curia Rhetorum, wie die Lateiner das noch nannten. Und seither, dort hat es einen Sprachwechsel stattgefunden, sodass im Rheinland heute vom Bodensee hinauf bis bis in die Bündner Regionen, Vorderrheintal und so weiter, ist es interessant zu sehen, wie die Ortsnamen praktisch alle noch auf rätoromanische Namen zurückgehen oder auf rätisch-romanische oder lateinische Namen zurückgehen. Und so hat es eine Art Sprachgemeinschaft sich gebildet, die in modernen Zeiten, in Zeiten vor allem der Mobilität, wieder neu aktiviert werden. Man sagt, was haben wir eigentlich da für ein Reichtum? Interessant ist Graubünden wegen der Pässe. Die Pässe waren die Transitorte von Waren und von Menschen, von Kulturen, von Baustil, die Art, Häuser zu bauen. Es gibt ja eine große Emigrationsbewegung von Bündnern.
Von Zuckerbäckern.
Ganz genau, die Auswanderungsgeschichte der Zuckerbäcker. Die zeigen auch, was das für Rückwirkungen hat. Heute gibt es in den Dörfern des Unterengadins, aber auch in Bergell und in anderen, in Poschiavo, merkt man den Einfluss der italienischen Baukultur. Und darum ist Graubünden jetzt nicht nur landschaftlich durch diese vielen kahlen Berge und Felsen und Gletscher, die sind am Abnehmen, aber es gibt immer noch welche, im Augenblick noch, also die nächste Generation, ob die noch von den Gletschern in Graubünden wird sprechen können, ist eine offene Frage. Aber sonst muss man sagen, es ist eigentlich sowohl die kulturelle Betrachtung des Landes wie die Naturbetrachtung des Landes, die hat etwas unheimlich Vielfältiges und gestalterisch Faszinierendes. Und wenn ein Mann mit einem guten Auge wie der Roland Gerth daherkommt und diese Landschaften mit einem ungewöhnlichen Blick fotografiert, dann fühlt sich natürlich der Kulturwissenschaftler plötzlich interessiert. Die haben mich gefragt, willst du die Kommentare zu diesen 170 Bildlegenden schreiben? Habe ich gesagt, ja, über diesen Kosmos Graubünden schreibe ich gerne die Kommentare, weil es mir die Möglichkeit gibt, auf der einen Seite das Besondere der Landschaft, auf der anderen Seite aber auch die kulturellen Bedingungen, die Faszination, die zum Teil auch eben Auswärtige erfasst hat über die Schönheit der Oberengadiner Seenlandschaft, die Faszination der Einsamkeit, überhaupt die Seen in den unterschiedlichsten Lichtformen vom Morgen bis zur Nacht. Das ist etwas gewesen, wo ich gedacht habe, ach, als man mich angefragt hat, eigentlich ein bisschen ein Lobgesang auf die Schönheit deines Herkunftslandes, das schadet doch nicht.
Könnte es sein, dass die Fotografien von Roland Gerth Ihnen einen Blick eröffnet haben, der Sie überrascht hat?
Ja, das ist der, schon so.
Der Ihnen eine neue Seite Ihrer Heimat gezeigt hat?
Ja, weil Roland Gerth auch ein Künstler ist in seiner Art, weil er nicht einfach jetzt, wie soll ich sagen, Tourismusbilder macht, sondern er hat, glaube ich, einen Sinn fürs Meditative, für Spiegelwelten, er hat einen Sinn für ungewöhnliche Farbkombinationen, die entstehen bei Lichtveränderungen, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Dann hat er, glaube ich, auch für Kulturlandschaften hat er so einen Blick, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass wir auf der einen Seite Weinproduktion im Rheintal haben und obendran man Berge sieht, wo man denkt, da wächst nichts mehr. Das scheint alles eigentlich nur noch lebensabweisende, die kalte, graue Schulter der Berge zu sein. Da merkt man plötzlich, dass einer einen Sinn hat für dieses, wie nahe eigentlich das Lebendige dem Toten auch schon ist. Und man kommt dadurch gleich in eine philosophisch oder spirituelle Dimension hinein, die bei einem Fotografen zu entdecken natürlich sehr schön ist.
Faszinierendes Graubünden heißt dieser Band mit Fotografien von Roland Gerth und Texten von Ihnen. Isoka Martin, das war jetzt, was Sie hier alles ausgeführt haben, schon ein Beispiel für eine Lobrede auf einen Landstrich, auf ein Land.
Ja.
Sie haben mal ein ganzes Buch verfasst über die Kunst des Lobens. Da müssten Sie jetzt eigentlich aus dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, noch einen Aufsatz machen, der da bei der nächsten Auflage dazugefügt wird.
Ja.
die Kunst des Lobens, das ist nicht nur eine Sammlung von Lobreden auf Autoren, Künstler, Künstlerinnen, die sie wertschätzen, sondern es ist auch eine Kulturgeschichte der Rhetorik gewissermaßen und ein kleines Klagelied darauf, dass die öffentliche Redekunst uns in unserer Gegenwart abhanden gekommen sei. Es wird immer von Rhetorik gesprochen. Manchmal wird es dann aus dem Englischen übersetzt und dabei heißt dann diese Rhetorik auch nur Geschwätz. Ist es so schlimm bestellt um unser öffentliches Palaver?
Nein, ich glaube, ich gehöre nicht zu den Klageweibern der Gesellschaft in dem Sinne, dass ich sage, aber wir nehmen Veränderungen wahr. Und ich glaube, es gibt eine Freude an der Sprache und am Loben. Das Loben ist eine heikle Geschichte, weil wir immer zwischen Lobhudelei und vielleicht Sarkasmus im Lob auf der anderen Seite oder versteckte Kritik im Lob und die Kunst des Lobens, wie sie zum Beispiel, ich mache es an ein paar Beispielen manifest, glaube ich, wenn man sagt, wie konnte man eben Lobreden halten und gleichzeitig ehrlich sein und kritisch und auch die Dinge mit ansprechen, die man durchaus einer Kritik oder dem eigenen Unwillen sogar unterziehen möchte. Und jetzt kommt das Problem, dass es eigentlich so eine Art von Anerkennungsphilosophie gibt, die Leistungen können anerkannt werden, auch in einer kritischen Betrachtung. Und das ist eigentlich etwas, was die französische Aufklärung, als jetzt das Beispiel, die haben das gemacht, die konnten über einen Gegner derartig intelligent und vergnüglich und dennoch wertschätzend urteilen, dass ich sage, also wenn ich jetzt klage heute, dann vergleiche ich das mit bestimmten Lobreden, die im 18. Jahrhundert in französischen Zeitschriften erschienen sind und wo ich sage, das ist unerreicht, diese Mischung von Kritik, Wohlwollen und Wertschätzung, Anerkennung von dem, was diese besondere Person geleistet hat.
Die Kunst des Lobens ist erschienen in der anderen Bibliothek, möchte ich erwähnt haben, falls jemand Lust hat, bekommen hat,
ja.
darüber mehr zu erfahren.
Ja.
Iso Kamaratin, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie den Weg heute zu uns gefunden haben, dass wir einen der profiliertesten Autoren und Intellektuellen der Schweiz zu Gast hatten. Sie als Schriftsteller, Essayisten und Philologen. Und was wollen wir denn zum Schluss der heutigen Zwischentöne hören? Wir hätten eigentlich noch einiges auf Ihrem Wunschmusikzettel. Mindestens 3 Titel stehen uns zur Auswahl zur Verfügung. Debussy aus den Nocturnen, Olivier Messiaen mit seiner Kunst der Adaption von Vogelstimmen. Oder, ich meine, ich finde es ja auch schön, weil es berührt auch nochmal ein Tätigkeitsfeld, das Sie bearbeitet haben in Ihrer langen Laufbahn. Am Opernhaus Zürich haben Sie jahrelang die Opernwerkstatt betrieben und Sie sind heute noch Kolumnist in einem Online-Magazin, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt.
Journal 21.
Und da haben Sie eine monatliche Kolumne über die Arien des Monats und eine der letzten Monate hätten wir hier auch noch zur Auswahl von Mozart, Voyavete und Chor, Fidele, von Regula Mühlemann. Also wie wollen wir uns verabschieden, bevor wir zu den Zedern reisen mit der Lektüre Ihrer Bücher, die ich wärmstens empfehle?
Ja, es ist eine schwierige Frage, aber ich würde sagen, Faszination von Stimmen, Faszination von vollem Orchester, das ist eigentlich etwas, was wir alle erleben. Wer ins Opernhaus geht oder auch in die Konzerthallen. Heute ist uns das etwas ganz Vertrautes. Und ich erinnere mich, weil ich das erste Mal in der Münchner, in der Staatsoper war, was das für ein Erlebnis war. Und darum gehe ich jetzt auch ein bisschen aus Bedingungen, kann man eigentlich auch in kleineren Formen so etwas wie ästhetischen Hochgenuss erfahren. Und darum komme ich auf das Leben des Olivier Messiaen zurück, wo ich sagen würde, er hat eine Obsession in seinem Leben gehabt, ist dieser Obsession nachgefolgt, nämlich etwas durch seine Art des Hörens neu erlebbar zu machen. Und wir haben als Schreibende alle eine Obsession. Etwas durch die eigene Art des Schreibens für andere erfahrbar zu machen, was so etwas wie eine Art von Eigenprägung oder von man möchte fast sagen, von einem Enthusiasmusangebot. Und ich gehöre zu diesen Enthusiasten, die daran glauben, dass Enthusiasmus ansteckend ist. Und darum würde ich sagen, am liebsten würde ich jetzt fast hören wollen, wie ein großer Musiker auf seiner Orgel den Gesang der Vögel hört. Und das ist, glaube ich, tatsächlich bringt uns in einen Bereich hinein, wo man sagt, das hat schon beinahe etwas Jenseitiges. Da muss man den Himmel oder den Garten Eden, um zu den Zedern zurückzukommen, da muss man die beiden ein bisschen mithören, damit man das begreift, wie dieser großartige Musiker Messiaen die Welt hört.
Und wir hören Olivier Latry.
Ja, der große Organist der Orgel, der im Augenblick nicht benutzbaren großen Kathedrale. Aber es ist vor dem Brand eben in Paris aufgenommen worden und darum Olivier Messiaen von einem der besten Organisten der Zeit gespielt.
Und Orgelklänge mussten ja für einen ehemaligen Klosterschüler der Benediktiner unbedingt sein.
Orgel war die Seligkeit in langweiligen Gebetsgottesdiensten.
Isokar Martin, herzlichen Dank für Ihren Besuch heute bei uns bei den Zwischentönen.
Danke Ihnen für die Einladung.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.